Donnerstag, 26. Februar, die Themen des Tages aus dem Bild Politik Newsroom. Oh, London Calling. Hey Anne, wie ist das Wetter in London?
Eigentlich London nicht schlecht. Ja? Also wenn man denkt, das ist noch nicht März, ist eigentlich okay. Wie ist bei dir?
Ah, wir haben zum ersten Mal heute richtig Sonnenschein und es ist nicht mehr so eiskalt in Berlin.
Ja, das haben wir gestern. Das haben wir von euch bekommen.
Du, wir haben gerade hier einen Artikel bei uns auf der Homepage. Fergie lebte wie eine Königin. Jeden Abend Bankettdinner und aufgetischt wurde wie im Mittelalter, steht da. Das bezieht sich alles auf ein Buch von Andrew Loney, das ja schon im Herbst rausgekommen ist, aber jetzt durch die ganzen Epstein-Verwicklungen wieder hochgekommen ist. Reiste mit 25 Koffern, einer alleine nur für Bügel und so weiter. Hältst du das alles für glaubwürdig? Das haben ja offenbar irgendwelche Palast-Insider berichtet.
Ja, ich halte das durchaus für glaubwürdig. Fergie wollte sich sehr gerne immer als Prinzessin sozusagen, wie nach der alten Art und Weise sich benehmen. Sie wollte immer sehr viel Luxus um sich haben. Das Problem, sie hatte nicht das Geld dazu. Es hat immer Geld gefehlt in der Familie. Und das ist wirklich auch ein Problem, ne? Diese Strukturen im Königshaus, wenn man nicht als Erbe oder Erbin dasteht, sondern Charles, wie soll man einfach leben? Und vor allem auf diesem Niveau. Und da war sie natürlich überanspruchsvoll. Wir haben auch hier viele Jahre, da wird nur böse Witze immer so aufgetischt, ja, wie gerne sie viel Geld ausgibt und sie lebt dann immer auf Kosten von anderen. Natürlich jetzt in diesem Zusammenhang mit Epstein und diesen ganzen Verwicklungen, das hat jetzt an ihr einen schlechten Nachgeschmack.
Ja, er soll sie ja auch unterstützt haben finanziell. Du hast mir geschrieben, dass du sie im September mal bei einem Lunch getroffen hast. Wie hat sie da auf dich gewirkt? Das war ja schon mitten in der Krise.
Ja, das war schon mitten in der Krise und ich glaube, danach ist sie quasi verschwunden aus dem öffentlichen Leben hier in Großbritannien. Man hakt ja immer nach, also bei dieser karitativen Arbeit und so und keiner sagt, ja, wir haben sie leider oder vielleicht nicht mehr leider ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Sie hält sich woanders auf in der Schweiz oder im Nahen Osten da immer noch zu Gast bei anderen, kann man das dann schon so formulieren. Ich muss sagen, und da bin ich immer so ein bisschen, so meine Meinung manchmal so ein bisschen kontrovers, weil ich fand sie eigentlich damals auf diesem Lunch wie früher okay, also ziemlich angenehm, ziemlich offen. Sie fragt immer, wie es anderen geht und so. Also sie konnte sich eigentlich sehr gut benehmen. Wobei ich habe von anderen gehört, die an diesem Tag sozusagen in diese Umgebung von Sarah Ferguson saßen, und das war so ein längerer, so ein Banketttisch. Wir sind wieder beim Thema Bankett. Das ist nicht mein normales Leben. Aber da hat sie sich so ziemlich queenly aufgehalten. So ein bisschen die Hand so ausgestreckt, als ob man das küssen sollte. Die Briten nehmen das alles nicht so ernst, ja, wenn man sich so ein bisschen was anmaßt. Also die Manieren, das hat sie nicht geerbt. Sie kam in die Familie, sie ist angeheiratet und man schaut ja manchmal weg und sagt, ach ja, sie tut sich so ein bisschen grandios auf. Aber eigentlich ist es nur Fergie und alle wissen, dass sie wirklich, die Königin hat ja es nicht gemacht. Ja, also die jetzt verstorbene Königin, wenn man da sagt, sie benimmt sich wie eine Königin. Die Königin hat am Abend mal eine Suppchen gegessen, es sei denn, sie war dann auch formell auf einem Bankett oder hat Leute eingeladen. Charles, der ist ja bekanntlich, es klingt furchtbar am Abend. Also wie früher in Deutschland, so ein graues Brot und ein weichgekochtes Ei. Dass man sich so benimmt, das liegt mehr an Fergie und an dieser Welt um Andrew herum. Das ist nicht das tägliche Leben des Königshauses.
Ja, Charles ist bescheiden wie die Deutschen. Das ist doch gut zu wissen.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt.
Sag mal, apropos Deutsch, du beobachtest ja auch die Lage immer bei uns aus der anderen Brille heraus. So, bei uns ist der Bundeskanzler gerade, du nennst ihn lustigerweise immer Fred, Friedrich Merz ist in China gerade unterwegs. Wir haben ja auch mal ein Bild hier, da haben wir gerade auch drüber berichtet. So, das ist ja so ein Drahtseilakt, ja? Wie gehen wir um mit China? Einerseits brauchen wir die wirtschaftlichen Verbindungen, andererseits wollen wir nicht abhängig sein davon. Und erst vor ein paar Wochen war ja euer Premier, also euer Bundeskanzler sozusagen, Keith Starmer, auch China. Wie haltet ihr es, ihr Briten, wie haltet ihr es damit, mit dem Umgang mit China?
Ich finde, du sagst Drahtseilakt, das ist genau der richtige Begriff. Das will ich auch weiter verwenden. Aber so ein Drahtseilakt, das wiederholt sich ziemlich oft zurzeit. Ja, da fahren die Briten hin oder die Franzosen waren ja auch da kurz vor Weihnachten. So ein bisschen Konkurrenz, was kriegt man dann von der chinesischen Seite, außer dass man hinfährt, ein bisschen, sagen wir mal, sanfter, also soft. Power, so dieser sanfte diplomatische Arbeit, die muss ja vorangehen. Aber Friedrich Merz, Fred, ist in diesem Sinne ist er nicht ungeübt, er kennt sich sehr gut aus. Er war früher in der Finanzwelt, Keir Starmer vielleicht weniger. Man versucht da immer etwas Konkretes rauszuholen. Und zwar viel Kritik hier in Großbritannien, Thomas, dass so glatt das auch lief, da mussten wir viel liefern. Wir haben eine neue Botschaft hier gebilligt, trotz Fragen und zwar ob sozusagen von Sicherheitsfragen, die da aufgetaucht sind. Was haben wir gekriegt? Wir haben viele Versprechungen gekriegt, dass wir zusammenarbeiten wegen grünen Themen, dass wir versuchen, nur so dieser schwierige Drahtseilakt über Technologie und KI, was mit den Chinesen immer sehr brenzlig ist, wegen auch anderer Überlegungen, Verteidigung, Sicherheit. Jetzt sind wir gespannt, was kriegt Friedrich Merz? Kriegt er vielleicht mehr, weil erstmal Deutschland über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg ein sehr wichtiger Exportland war, wichtiger als Großbritannien für China. Trotzdem sitzen wir alle sozusagen alle ein bisschen hier in der Klemme. Das Thema Standort ist auch bei uns Thema. Was kriegt denn Friedrich Merz und kann er diese Sonderbeziehung zu China aufbauen? Aber auch, wo die Zeiten jetzt viel brenzlicher sind und die Sicherheitsfragen und andere Fragen mit Bezug auf China und wollen wir nicht vergessen, die Unterstützung aktiv von China für Russland mit Waffen und Belieferung in der Ukraine-Frage. Wie kann er diesen Drahtseilakt erfolgreich vollbringen?
Ja, tanzen übers Seil, ohne runterzufallen, ist nicht so einfach. Anderes Thema groß bei uns diese Woche, würde mich auch mal interessieren, wie es bei euch dazu aussieht. Großes Thema, da gab es so ein, wir nennen ihn Stützeempfänger, das ist also jemand, der vom Staat gelebt hat. Das ist ein Bosnier gewesen, der ist schon vor über 20 Jahren hierher gekommen. In Bosnien gibt es keinen Krieg mehr mittlerweile. Und der ist eigentlich schon seit über 20 Jahren ausreisepflichtig, ist aber hier geblieben. Und die Behörden haben es nicht geschafft, ihn irgendwie abzuschieben nach Bosnien. Stattdessen kriegt er über 7.000 Euro im Monat an staatlichen Leistungen, auch weil er 8 Kinder hat. Und die alle Kindergeld bekommen. So, also die Migrationsdebatte ist bei uns da wieder aufgebrannt. Und auch, dass der Staat halt versagt, um solche Leute zurückzuschicken in ihr Land. Wie sieht das bei euch aus? Migration war ja ein großes Thema, unter anderem, warum es überhaupt den Brexit gegeben hat. Wie ist da der Stand heute?
Ja, das stimmt. Das war ein Thema, das stark den Brexit vorangehen hat und vor allem bei dem Brexit hin, Brexit her, gute Idee, schlechte Idee. Trotzdem haben wir noch mit diesem Thema zu kämpfen. Und die Story, die du da vorliest, ja aus Bild und anderen Zeitungen da in Deutschland, das könnte man genauso sich so vorstellen hier in Großbritannien. Und die Reaktion wäre genauso brenzlig, so sensibel. Es brodelt hier, glaube ich, in unseren beiden Bevölkerungen genau zu diesem Thema. Wie sind die dann die Verpflichtungen, die man erwarten kann, wenn man aus guten Gründen, und ich war ja selber dort als Korrespondentin auf dem Balkan in dieser Kriegszeit und hatte natürlich auch sehr viel Mitleid davor, dass Leute, die aus diesem geflohen sind, und sowohl wie in Großbritannien, aber mehr sozusagen in den so einen mehrfachen Saal in Deutschland aufgenommen worden sind. Aber wie geht das denn weiter? was kann man dann als Gesellschaft auch von diesen Leuten erwarten? Und ich sehe das auch so hier interessant, dass wir haben eine Innenministerin, man kennt sie vielleicht nicht, noch nicht so gut in Deutschland, man wird sie kennenlernen. Shabana Mahmood, sie stammt aus einer muslimischen Familie, aber sie ist knallhart in diesen Fragen. Und sie sagt, wir haben jetzt das Recht, mehr zu erwarten. Wenn man ausreisepflichtig ist, muss man ausreisen. Das halt mit dieser Deportationsfrage und Abschiebung, wo früher Labour immer sehr vorsichtig, ein bisschen wie die SPD in Deutschland, war da nicht so, sagen wir mal, bequem, dieses Thema. Sie ist unser Dobrindt oder unser Alexander Dobrindt, aber eben Muslime. Und sie sagt selber, sie kommt aus der zweiten Generation, die auch eingereist sind nach Großbritannien. Man muss das ja jetzt wirklich klären auf einem besseren, klaren Fuß. Wie sind die Erwartungen? Wie sind die Verpflichtungen? Das heißt, das Thema läuft genauso heiß wie uns, wie jetzt, wie du durch dieses interessante Story. Das zeigt aber viel raus, ne, zu diesem Thema wirklich.
Ja, ja, ist ein Riesenthema und wird uns auch so schnell nicht wieder verlassen, bis das irgendwie geregelt ist. Sie ist natürlich dann besonders glaubwürdig mit diesem Hintergrund. Anne, vielen Dank für deine Infos aus London. Ich hoffe, das Wetter bleibt so schön bei euch und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Gut, nach meinem nächsten Bankett.
Jawohl. Du hast dein Leben.
Das stelle ich mir in meinen vor. Ha?
Genau, du bist die Prinzessin. Mach's gut.
Mach's gut. Tschüss nach Berlin.
Heute finden die womöglich entscheidenden Gespräche zwischen den USA und Iran statt. Gleichzeitig ist ein neues Szenario bekannt geworden. Trump-Team will, dass Israel zuerst angreift. Ein Bericht von unserer Politico-Korrespondentin Dasha Burns, die zum globalen Netzwerk von Axel Springer gehört. Sprechen wir darüber mit unserem Global Reporter Konstantin Schreiber in Tel Aviv. Also, Konstantin, Hintergrund, Trump oder das Trump-Team möchte, dass die Israelis zuerst angreifen, weil dann ein möglicher Gegenschlag erfolgt und dann könnten die USA das zu Hause besser verkaufen. Fragt sich, ob die Israelis dazu bereit sind.
Also wenn man hier fragt, und natürlich hat das auch einige Diskussionen ausgelöst in Israel, dann stößt man auf Schweigen. Also es hat bisher kein offizielles Statement dazu gegeben. Sicherheitsexperten, mit denen ich jetzt seit gestern sprechen konnte, die sagen, man kann Netanyahu alles zutrauen. Also für ihn ist ja der Sturz des iranischen Regimes eine Art Lebensaufgabe. Das heißt, er wird gar nicht komplett ausgeschlossen, dass es solche Planspiele gibt. Man hält ihn auch für kaltschnäuzig genug. In der israelischen Bevölkerung, glaube ich, würde er damit ein hohes Risiko eingehen. Denn einerseits wünscht man sich natürlich, dass diese iranische Bedrohung nachlässt. Aber sozusagen proaktiv dafür zu sorgen, dass da mit Sicherheit eben Raketen hier in Tel Aviv und in anderen Orten des Landes landen, das finden die meisten dann allerdings auch nicht richtig.
Ja, aber kann man sich vorstellen, dass egal wie dieser Schlag der USA möglicherweise ausfällt, dass die Israelis sowieso in irgendeiner Form beteiligt sein werden?
Ja gut, man geht ja davon aus, sobald also da die erste Bombe fällt, werden Raketen in Richtung Israel geschossen. Also dass man auf jeden Fall bei einer kriegerischen Auseinandersetzung mit reingezogen wird, davon gehen hier alle aus. Es gibt ja aber auch schon jetzt länger die Überlegung, dass Israel sozusagen von Anfang an als Partner, wenn es zu einem Eingreifen kommt, im Iran wirklich auch angreift. Also dass es sozusagen koordiniertes Vorgehen zumindest gibt zwischen Israel und den USA. Davon würden alle ausgehen. Aber jetzt geht es eben in diesem neuen Bericht ja nochmal eine Stufe weiter.
Frage ist ja auch, wenn es nicht nur ein begrenzter Schlag sein soll aus der Luft, sondern es tatsächlich zu einem Regimewechsel kommen soll. Was könnten die Amerikaner ohne die Israelis überhaupt ausrichten? Ich meine, wir kennen alle Fernsehserien wie Teheran und sonst was und wissen, dass der Mossad da im Iran durchaus aktiv ist, ganz anders als die Amerikaner. Das heißt, wenn wir wirklich über einen Regimewechsel sprechen, der Ayatollah Khamenei soll weg, dann ist das ohne Israel überhaupt gar nicht möglich, oder?
Wahrscheinlich genau richtig. Also es gab ja diese spektakulären israelischen Aktionen im vergangenen Jahr, wo Anhänger der Hisbollah, ne, im Grunde auf Knopfdruck hingerichtet und exekutiert oder ausgeschaltet wurden, so muss man es ja sagen.
Über die ganzen Funkgeräte, diese Pager.
Die Pager über die Pager, genau. Also das war ja wirklich spektakulär und das war ja auch eine Machtdemonstration der Israelis, die zeigen, wir wissen, wo ihr seid, wir kommen an euch ran, wenn wir euch kriegen wollen, dann können wir euch ausschalten und dass es da ähnliche gute Vernetzung in Iran gibt, um gegebenenfalls durch ähnliche Aktionen ja Angehörige oder Anhänger der Mullahs auszuschalten, davon ist auszugehen. Und die Amerikaner werden das in dieser Weise vielleicht nicht haben.
Jetzt finden ja heute noch einmal Verhandlungen in Genf statt. Ich habe es gesagt am Anfang. Und die Frage ist, was kann dabei herauskommen? Wie viel Druck macht Israel, dass es wirklich entweder ein umfassendes Abkommen gibt oder aber die Amerikaner tatsächlich zuschlagen sollen? Andere Golfstaaten versuchen ja eher, die Amerikaner dazu zu bewegen, nicht zuzuschlagen aus Angst vor einem Flächenbrand.
Na gut, in Israel ist es anders. Also hier wird zumindest von Seiten der israelischen Regierung sehr klar darauf gedrängt, militärisch zuzuschlagen. Premier Netanyahu soll im Kabinett gesagt haben, man habe jetzt die einmalige Gelegenheit, ein Zeitfenster gebe es, ein Window of Opportunity, dass man dieses Regime jetzt tatsächlich zu Fall bringt. Also da ist der Druck eben ganz entgegengesetzt, zu sagen, ihr müsst es jetzt machen, jetzt ist die Chance, jetzt ist die Gelegenheit. Und auch Umfragen hier in Israel sagen, dass auch ein großer Teil zumindest der Bevölkerung das ähnlich sieht.
Also, entscheidende Tage stehen bevor. Besten Dank, Konstantin.
Hallo.
Anfang der Woche brachen plötzlich die Kurse an der Wall Street in New York ein. Was war passiert? Neuigkeiten aus dem Iran oder irgendwas über Trumps Zollgeschichten? Nein. Ein Wirtschaftsforschungsinstitut hatte ausgerechnet, wie sich die Welt durch künstliche Intelligenz in 2 Jahren verändern würde und hatte dann diesen Post abgesetzt, der fiktiv vom Juni 2028 ist. Und da lesen wir die Nachrichten. Der S&P, also der DAX in Amerika, ist um 38% eingebrochen. Die Arbeitslosenzahl auf 10% gestiegen. Die Privatkredite brechen ein und die Hypotheken ebenfalls. Und dann heißt es hier AI, also künstliche Intelligenz, hat nicht enttäuscht, sondern es hat die Erwartungen übertroffen. Jetzt fragen wir nach in New York beim Experten für Medien und Technologie von Business Insider, das wie Bild zum Axel Springer globalen Netzwerk gehört, und zwar bei Peter Kafka. Peter,
erklär uns mal dieses Untergangsszenario, wenn man es so nennen kann.
If I may say so.
Es handelt sich um einen Forschungsbericht, der ausgerechnet auf Substack veröffentlicht wurde. Es ist eine Art spekulative Fiktion. Die Prämisse ist, dass es sich um einen Artikel handelt, der im Jahr 2028 geschrieben wurde und auf eine Finanzkatastrophe zurückblickt, die im Wesentlichen durch KI verursacht wurde. Und die Frage lautet, wie sind wir hierher gekommen? Es werden eine ganze Reihe von Prognosen über verschiedene Unternehmen und Branchen aufgestellt, die durch den Boom der künstlichen Intelligenz im Wesentlichen ausgelöscht werden, und es wird mit den unerwarteten Folgen davon umgegangen. Dieser Bericht hat diese Woche eine Schockwelle auf den US-Märkten ausgelöst.
Und warum diese Schockwellen? Weil es so realistisch ist?
Ich denke, es sind mehrere Dinge. Es gibt viele Leute, viele kluge Leute, die sagen, dass dies Fantasie ist und dass es ein Problem mit dieser oder jener Vorhersage gibt. Aber es herrscht allgemeine Unsicherheit auf den Märkten und das schon seit gut einem Jahr, darüber, ob wir uns in einer KI-Blase befinden oder nicht, wie groß diese KI-Blase ist und was passieren wird. Wenn die KI-Blase platzt, dann gibt es meiner Meinung nach eine Menge Unsicherheit und man wartet auf ein Ereignis, das die Märkte irgendwie entleert. Und deshalb sind die Leute irgendwie auf einen Bericht wie diesen vorbereitet. Die Märkte erholen sich wieder, aber es gibt eine allgemeine Unsicherheit. Finanziell gesehen geht es um KI. Und ich denke, in den letzten 6 Monaten oder so hört man auch immer öfter normale Leute und auch Leute aus der Regierung sagen, hey, was ist denn nun mit uns? Wir stürzen uns in den Bau von Rechenzentren und werfen all dieses Geld in KI hinein. Sollten wir innehalten und darüber nachdenken? Ist das eine gute Idee? Ich denke, dieser Bericht trifft beide Punkte. Die finanziellen Auswirkungen von KI und auch die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI.
Was wären die sozialen Auswirkungen? Ich meine, wenn wir über so viele Arbeitslose sprechen, besonders unter Angestellten, dann haben wir ein großes Problem. 10% der Angestellten erwirtschaften 70% des Bruttoinlandsprodukts.
We would have a big problem.
Ja, das ist sozusagen die Hauptprämisse. Und was ich diese Woche darüber geschrieben habe, ist, dass viele voreilig sagen, dieser Bericht sei unseriös und so weiter. Aber mein Argument ist, dass abgesehen von den Details das Pro-KI-Argument lautet, dass dies eine transformative Technologie sein wird, die unser Leben verändern wird. Und mein Argument ist, wenn man das glaubt, sollte man auch glauben, dass eine der Auswirkungen dieser transformativen Technologie darin besteht, dass viele Arbeitsplätze wegfallen, insbesondere Angestelltenjobs, von denen wir heute glauben, dass sie durch KI ersetzt werden können. Das ist derzeit eine große Sorge in der Softwarebranche. Und man kann sich vorstellen, dass dies für alle Arten von Angestelltenjobs gilt. Und das ist keine unrealistische Vorstellung, dass Menschen, die KI mögen, darunter auch der CEO von Anthropic, sagen, dass dies in den nächsten Jahren die Hälfte der Einstiegsjobs für Angestellte vernichten könnte. Wenn man das hochrechnet, ist das eine riesige Schockwelle für die gesamte Wirtschaft.
Was würde passieren? Was wären die Konsequenzen dann?
No one really knows. That's the whole point. But,
das weiß niemand so genau. Das ist ja gerade der Punkt. Aber ich glaube nicht, dass Massenarbeitslosigkeit gut für die Wirtschaft oder für den Einzelnen ist. Und wenn man viele Menschen aus der Arbeit nimmt, bedeutet das nicht nur, dass sie nicht mehr arbeiten. Sie konsumieren auch keine Waren mehr, was Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft hat. Und niemand in Silicon Valley, wo man sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt, hat wirklich eine gute Antwort darauf. Früher war es populär oder trendy zu sagen, wir sollten eine Art universelles Grundeinkommen einführen, weil wir glauben, dass viele Menschen durch die Technologie verdrängt werden und wir ihnen im Grunde genommen eine finanzielle Unterstützung geben sollten, um diese Zeit zu überbrücken. Derzeit hört man nichts mehr davon, es ist politisch nicht mehr in Mode, aber das gibt ihnen eine Vorstellung davon, wie die Menschen darüber denken. Und dies könnte eine so große wirtschaftliche Schockwelle auslösen, dass man im Grunde einen neuen Sozialstaat schaffen müsste, um damit fertig zu werden.
Ich denke, der Schock war auch so groß, weil bislang niemand vorhersagen konnte, was passieren wird. Selbst im Silicon Valley wusste man das nicht. Und jetzt hören wir es zum ersten Mal und dann alles so schnell, schon in 2 Jahren, könnte sich alles verändern. Also, wie gehen wir mit der künstlichen Intelligenz um? Wie können wir sie regulieren? Was können wir tun?
Wissen Sie, das ist eine große Aufgabe. Ich weiß nicht wirklich, wie ich das in den USA beantworten soll. Derzeit scheint es keinen wirklichen Wunsch nach einer Regulierung zu geben. Es gibt eine Diskussion darüber, ob einzelne Bundesstaaten Gesetze zur Regulierung der KI haben sollten oder ob es einen bundesweiten Standard geben sollte. Das ist eine Art politische Debatte, aber sie geht nicht auf die Frage ein, was wir tun werden, wenn diese Vorhersagen wahr werden und viele, viele Menschen arbeitslos werden. Niemand will sich wirklich damit auseinandersetzen.
Kein besonders optimistischer Ausblick.
I'm sorry, I'm speaking to you from Washington, D.C. It sort of focuses the cynicism.
Vielen Dank, Peter.
Thanks for having me.